Medizin versus Didaktik. Der Podcast über Lehre in der Medizin.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Medizin versus Didaktik. Und neben mir begrüße ich
den Robert Kleinert, hallo.
Wobei neben mir ehrlich gesagt ein bisschen falsch ist. Wir sind uns nämlich heute digital zugeschaltet.
Das erste Mal, dass wir nicht aufeinander hocken.
Es schmerzt auch ein bisschen, aber wir kriegen das hin.
Ja, ich war schuld.
Und es ist auch die letzte Folge dieser Staffel. Wir werden diesmal nach 9 Folgen enden, weil wir uns doch mit der Kalkulation ein bisschen zu weit in die Sommerferien vorgewagt haben. Und deswegen wird das die 4. Staffel beenden. Wir bedanken uns auf jeden Fall schon mal für das rege Zuhören.
Ja. Ja, vielen, vielen Dank.
Und ja, heute haben wir ein Thema. Ich bin ja immer so ein Fan von so Metathemen, wo Robert manchmal denkt, was hat er da wieder für Probleme?
Aber ja, ich komme nicht mit. Du weißt doch, ich komme da doch nicht mit. Ich brauche doch Struktur.
Genau. Und heute haben wir das Thema, um es im Wutbürger-Style zu sagen, was darf man überhaupt noch frei lehren? Also, wir haben inzwischen so viele Vorgaben, die sich entwickelt haben über die Jahre hinweg. Wir haben den Entwurf der neuen AO gehabt, der deutlich detaillierter und größer war als die davor galt, von 2.2. Wir haben den NKLM mit seinen ganzen Vorgaben. Die Curricula vor Ort werden irgendwie immer detaillierter und feiner und klarer. Ja, Robert, mal dich so, wenn du mal aus der Sicht von so einem Lehrenden guckst, so, was kannst du überhaupt noch selber entscheiden als Lehrender? Oder bist du am Ende des Tages nur Erfüllungsgehilfe, der das quasi halt umsetzt, was in 4 bis 5 Papieren als vorgegeben ist?
Ich glaube, zu Beginn ist es ja so, dass man, glaube ich, auch ganz dankbar ist, weil man dann eben doch sich so ein bisschen an Themen entlanghangeln kann. Man hat Lernziele und weiß so ein bisschen, was wirklich wichtig ist. Ich glaube, das kann auf jeden Fall eine Hilfe sein. Ich glaube, die Gefahr ist, dass wir irgendwann so eine Teaching-to-the-Test-Mentalität kriegen. So dieses, wir konzentrieren uns nur noch auf das Prüfungsrelevante und alles andere lassen wir weg. Es kann so ein bisschen zu einer Verarmung der Lehre führen. Wir haben ja schon häufiger darüber gesprochen, so, ne, dass es eben, dass alle relativ zielstrebig sind. Wir haben so einen Stoffkatalog statt vielleicht Denkanstößen, so, ne? Jedes Lernziel muss abgehakt werden und das bringt halt manchmal so ein bisschen Uniformität rein.
Ja, und wenn man so überlegt, dass bei Lernzielen, ja, wenn man jetzt nach dem Smart-Kriterium so geht, dann ist ja auch immer dieser Messbar-Charakter dabei, ne, den du auch gerade angesprochen hast. Das heißt, es muss alles messbar am besten und direkt prüfbar sein, was in der Tat ja auch manchmal hilfreich ist. Dann haben wir das Constructive Alignment ja auch gut erfüllt. Aber ja. Aber du hast schon recht, das führt dazu, dass das noch mehr in so eine Einheitsschublade irgendwie gepresst wird. Und also bei mir ging es auch so, klar, ist es für Anfänger, ist es ganz cool, wenn du diese ganzen Materialien hast, wobei die auch jetzt nicht alle unbedingt einsteigerfreundlich sind, glaube ich, das kann man auch so sagen. Also man braucht auch schon verschiedene Didaktikfortbildungen, bis man da einen richtig guten Zugang zu hat, glaube ich, kann man auch mal sagen. Aber wenn ich es vergleiche jetzt mit anderen universitären Fächern und wo man ja auch dieses halt das Ideal, Freiheit der Lehre, hochhält. Weiß ich nicht, wo haben wir denn überhaupt noch Bereiche im Studium, wo wir sagen können, hier machen wir mal, wie wir wollen?
Ich weiß gar nicht, ist es nicht so, dass, du kannst mich auch berichtigen, aber ist es nicht so, dass der NKLM eigentlich in Anführungsstrichen nur die Mindestanforderungen an den Kompetenzen definiert? Also, dass man so eine gemeinsame Basis und Vergleichbarkeit hat? Oder, wenn das so wäre, ich meine, der ist total voll, das haben wir auch immer viel drüber gesprochen, aber wenn es so wäre, dann könnte ich natürlich innerhalb dieses Fundaments vielleicht auch noch ein bisschen Fokus auf eigene Themen legen, oder? Also, haben wir in Bielefeld auch gemacht, dass wir halt auf bestimmte Themen einen stärkeren Fokus legen.
Ja, klar,
solange die Kerninhalte abgedeckt sind.
Ja, weißt genau. Du? Also mehr machen kannst du ja immer, ne? Das, klar. Aber du hast schon gesagt, der NKLM ist ja schon so voll, wo man sich so überlegen muss, wo ist denn da noch Platz für mehr? Ich meine, die haben das ja angedacht gehabt mit dieser 80-20-Prozent-Regel in der neuen Approbationsordnung, also dass der NKLM 80% ausmacht und 20% kann die Fakultät quasi halt eigene Prioritäten setzen oder Schwerpunkte oder so. Das fand ich auch einen ganz guten Entwurf und dem so ein bisschen gegenzusteuern. Ne? Aber also wie gesagt, wenn man das jetzt mal vergleicht, was weiß ich, wenn ich jetzt Public Health studiere oder so, ne, dann gibt es da auch Curricula, dann gibt es da natürlich auch Vorgaben oder so. Aber ich kann schon irgendwie auch als Fachvertreter sagen, so, ich mache jetzt mal ein Seminar oder eine Vorlesungsreihe oder eine einzelne Vorlesungssession mal zu dem Thema. Das gab es bisher nicht, finde ich aber wichtig. Und ich habe immer das Gefühl bei uns, das ist extrem schwer möglich, wenn überhaupt, und wenn, dann irgendwie so halb auf freiwilliger Basis, wo dann wieder keiner kommt.
Ja, das stimmt. Aber du hast jetzt gerade die Approbationsordnung reingebracht mit der 80-20-Regel und so, aber in der apro, ist es ja schon so, eher apro, dass, was ja nicht komplett geregelt ist, ist ja die Art der Vermittlung. Ne? Also es ist ja schon so, dass ich eine bundesweite Ausbildung, dass es alles einheitlich ist, aber die Art der Vermittlung, da habe ich ja Gestaltungsspielraum und auch da habe ich ja wieder irgendwie einen Freiraum, weißt du? Also ich kann ja mich selber für die guten Formate, und die haben wir ja auch hier ausgiebig in 2 Staffeln diskutiert, ich kann mich ja für die guten Formate entscheiden, für Skills Lab Simulationen und so weiter oder auch Querschnittsbereiche, was wir vielleicht auch mal Kommunikation mit reinnehmen, Ethik und so weiter. Die Möglichkeiten haben wir ja auch noch.
Wär auch geil, sich nicht für gute Formate bewusst zu entscheiden. Zu sagen, ich mache ja mal ein schlechtes.
Macht noch mehr Spaß.
Genau. Ja. Aber wenn du jetzt mal denkst, wie du auf Station unterrichtet hast, um mal jetzt mal so ein bisschen in den klinischen Kontext zu gucken, hast du da das Gefühl gehabt, du bist frei du hast große Freiheiten in der Lehre? Also nach dem Motto, ich guck mal, was an Patienten da ist, was auch interessant ist, was ich gut mit denen machen kann, versus was gibt das Curriculum, das Modul und so weiter vor, was ich mit denen eigentlich behandelt haben muss.
Ja, ich glaube, genau das, was ich gerade schon etwas verklausuliert gesagt habe. Ich hatte immer das Gefühl, und so wurde das auch in Köln zumindest gelebt, dass die Lehre eben frei ist. Das bedeutet aber nicht, dass ich, wenn ich morgen über das Bienenvolk was erzählen möchte in der Chirurgie auf Unterricht am Krankenbett, dann ist das natürlich nicht damit gemeint, sondern dass ich im Rahmen meiner Lernziele wirklich. Es ist meine Aufgabe, auch schon als wissenschaftlicher Mitarbeiter, es ist meine Aufgabe, die Art und Weise, wie ich lehre, selbst zu bestimmen. Und das ist auch mein Recht. Also wo wir gerade bei Wutbürger waren, natürlich
ist es ja ein erstes. Das ist mein Recht.
Wenn du irgendwann
meine Meinung.
Du darfst es erst offiziell umsetzen, wenn du Forschung und Lehre sozusagen auch deine Akkreditierung hast, aber am Ende finde ich, ist man frei. Und deswegen, auch das ist ja was ganz wichtig für die Studis ist, wenn die ihre Leitplanken haben, also ihre Lernziele, und wir wollen die alle gemeinsam abarbeiten, dann ist das doch total spannend. Und Beispiel Untersuchung Abdomen, wie häufig kamen denn die Studierenden zu mir und haben dann gesagt, ja, das haben wir aber in der inneren Medizin anders gelernt. Ja, super. Mhm. Ja, dann lass uns das nochmal vergleichen und schon bist du wieder bei einer viel höheren Lerntiefe und wir hinterfragen uns mal, warum untersuchen denn Chirurgen und Internisten anders. Das hat ja einen Grund, also in der Regel.
Die einen sind gut, die anderen schlecht, das ist doch der Grund, ne?
So, das könnte auch sein.
Oder haben wir uns jetzt Feinde mitgeschaffen?
Du hast ja nicht gesagt, wer
ist. Ja, schon, stimmt.
Ich glaube, die Lehre ist frei, wenn man sozusagen gewisse Leitplanken hat. Innerhalb dieser Leitplanken finde ich die Lehre frei und das muss auch so bleiben. Mhm. Das ist meine persönliche Meinung, aber ist ja, glaube ich, auch durchaus umsetzbar.
Aber diese Wahrnehmung von so einem Trend, dass die Leitplanken, sage ich mal, immer deutlicher werden, vielleicht auch ein Stück weit zusammenrücken, die Wahrnehmung, die siehst du auch, oder? Bin nur ich das in meiner Welt?
Nee, die sehe ich, glaube ich, auch. Also zum Bürokratie natürlich auch die Rechtssicherheit wird immer wichtiger und so, was ja auch alles verständlich ist, aber das sehe ich auch, ja. Und natürlich auch, weil es auch immer mehr wird, ne? Also ich habe immer weniger, also ich kann natürlich weniger ausgestalten, abgesehen vom methodischen, wenn ich eigene Schwerpunkte setzen möchte. Jetzt nochmal das Beispiel, was wir auch immer schon mal hatten. Ich kann halt nicht jedem Studierenden eine Herz-Lungen-Maschine bis ins letzte Detail erklären. Das kann ich schon, aber dann habe ich halt weniger Zeit für vielleicht die relevanten Dinge aus meinem Fach, weil wir eben nur eine begrenzte Zeit haben. Ich glaube, diese Stofffülle nimmt zu und das ist auch ein Grund, warum die Leitplanken vielleicht etwas enger werden.
Ja, und ich habe mir auch nochmal überlegt, was auch ein Grund sein könnte, ist ja eigentlich der gute Ansatz hin zu einer Modularisierung, zu einer Organzentrierung oder zu einer Systemzentrierung, den wir ja in sehr, sehr vielen Curricula finden. Der braucht aber ja, wenn man weggeht von der Fachzentrierung auf so Themenzentrierung, braucht man ja unglaublich viel mehr Absprachen. Ne? Also man braucht ja einfach, man muss ja dann gucken, wer liefert welchen Teil wo dazu bei. Und diese Absprachen binden einen natürlich auch nochmal mehr. Also ich muss mich ja gegenüber den anderen, jetzt nicht bis ins Detail, aber ich muss ja schon klar machen, was mache ich, wenn man in Modulkonferenzen zusammensitzt oder in anderen Absprache-Runden, wo man jetzt quasi sagt, okay, welches Fach ist jetzt in dem Modul oder so wie und wie vertreten, dann muss ich ja gewisse Zusagen machen und an die muss ich mich erhalten. Das heißt, darüber habe ich natürlich einerseits eine höhere Verbindlichkeit, das ist auch eine gute Sache, jetzt nicht falsch verstehen, ne? Aber natürlich auch wieder dann mehr eine Einengung. Ich kann jetzt nicht sagen spontan, keine Ahnung, ich habe den Patient, der steht jetzt zwar nicht im Curriculum, der hat ein ganz anderes Krankheitsbild oder keine Ahnung, ne? Oder ich habe gerade gar keinen, ich mache jetzt mal ein ganz anderes Thema oder so, ich mache das mal. Das ist ja, ich habe da keine Freiheit mehr, das schränkt mich noch mehr ein. Das schützt natürlich auch vor Willkür, ne, so. Also ich, wie gesagt, ich will das nicht nur negativ sehen, ich will nur diesen Trend irgendwie fassen, aber ne, ist doch so, oder? Haben wir zu viel Absprachen?
Nein, es ist so. Also die Absprachen natürlich, die können natürlich, man kann das Ganze natürlich auch wieder positiv sehen, ne? Man kann sagen, es macht natürlich auch Spaß, mit anderen Fächern dann gemeinsam Blöcke zu unterrichten, Module zu unterrichten, weil das natürlich auch, man lernt selber was und kann vielleicht auch dann doch wieder seinen eigenen Fokus ein bisschen vertiefen, weil nichts ist ja schlimmer, dass eben dann drei Unterseinheiten eigentlich das gleiche unterrichten. Das gab's ja auch in den tradierten Studiengängen schon.
Ja, klar,
ne? So, also es
gibt genug Beispiele.
Ne, in der Physiologie das gleiche hören wie in der Biochemie gefühlt. Aber das ist aber ein ganz interessanter Punkt, wenn wir jetzt nochmal aus der Praktikerseite gucken, also aus denen, die es wirklich an der Front machen. Man darf ja nicht vergessen, dass die Klinikärztinnen und Ärzte, gibt es der Marburger Bund, hat das mal vor ein oder zwei Jahren veröffentlicht, die arbeiten im Mittel, glaube ich, mehr als die Hälfte oder so, arbeiten mehr als 50 Stunden die Woche, was noch moderat ist, weil in den chirurgischen Fächern kommen die auf im Mittel 60 bis 80 Stunden. Und das, ne, und wenn ich hier 60 bis 80 Stunden pro Woche arbeite, und damit meine ich übrigens nochmal ganz, ganz explizit, wir reden nicht über die Lehre, wir reden über die Krankenversorgung. Das heißt, wenn ich dann natürlich eine Lehre habe, die natürlich fairerweise eigentlich in Unikliniken Teil des Arbeitsvertrags ist, aber trotzdem, wenn ich eine Lehre habe und jetzt noch viele Abstimmungen habe mit Videokonferenzen, dann ist das tatsächlich echt schwer zu schaffen. Und auch da, das ist jetzt nicht, soll nicht, das spricht nicht gegen diese moderne Form der modularen Lehre, aber das muss man halt im Hinterkopf haben, weil das ist ja auch eine Ressource Mensch, die man einfach auch irgendwie kalkulieren muss.
Das ist ein guter Punkt. Also neben den eher zunehmenden Vorgaben haben wir dann halt auch noch die Belastung eben quasi. Also ich über diese Trias, wo Krankenversorgung sehr dominant ist, Forschung macht man in der Freizeit und wo ist dann die Lehre? Ne? Ich war mal auf einer Veranstaltung, da hat jemand nochmal diese Trias gezeigt und gesagt, der soll ja gleichrangig sein. Da wurde dann einmal laut gelacht im Publikum. Aber alle hatten sich auch damit abgefunden. Das war also auch so, dass das halt eben so. Nee, das ist, glaube ich, auch noch ein Punkt, der spielt da mit rein. Also dass die, wenn man so will, dass das Rahmenkorsett so ist, dass man da wahrscheinlich als dann, sag ich mal, als Lehrender an der Front auch einerseits froh ist, dass es die vielen Vorgaben gibt, dass ich mir die ganzen Sachen nicht noch irgendwie ausdenken muss oder überlegen muss konzeptionell, sondern dass ich Sachen vereinbare, vorgegeben kriege in Teilen und dann in Anführungszeichen nur noch gucken muss, wie setze ich es um.
Ja, das glaube ich auch. Also das klar, später geht das natürlich dann, an großen Kliniken gibt es natürlich auch mittlerweile Konstrukte, dass für das dann zwei Kolleginnen und Kollegen rausgenommen werden für die Lehre und so. Das geht dann in großen Häusern, geht das natürlich. Ne? Es ist, ist nicht alles schwarz-weiß, aber ich glaube, gerade in Lehrkrankenhäusern ist es genau wie du sagst, glaube ich. Am besten wäre noch sozusagen die Folien oder die Seminarstruktur vorzugeben, sodass dann das nur noch ergänzt wird um die persönliche Erfahrung, dass die Studierenden da, die jungen Kolleginnen das nicht auch noch alles selbst erstellen müssen.
Ja, aber PowerPoint-Karaoke, diese, ja.
Ja, das meine ich.
Genau. Ja, okay.
Mit ein paar Anekdötchen zwischendurch.
Genau, ja. Ich meine, wenn das gut gemacht ist, kann es auch gut sein, ne? Aber das kann auch ganz, ganz schlimm sein. Aber wenn ich jetzt wieder auf die Sicht des Lernenden gucke, so, und jetzt will ich mal was machen, mal was anderes, und ich will irgendwie mal eine gewisse Freiheit haben und die auch mal ausleben in meinen Themen oder so, dann habe ich doch am Ende des Tages, klar, es gibt immer so das halt alte Wahlfach, ja, ne, und es gibt dann irgendwie teilweise Profilierungsgeschichten oder so, aber ich habe das Gefühl, dass man dann doch häufig eher darauf angewiesen ist, so Sachen anzubieten, die so freiwillig sind, so, ne, irgendwie eine Vorlesungsreihe oder irgendwie sowas, und der Erfahrung nach, und ich glaube, da kann ich für sehr, sehr viele Standorte sprechen, kommt da eigentlich fast nie einer. So, also von Studis jetzt, ne? Also von Mitarbeitenden oder aus Kliniken oder aus den Fächern, klar, ne? Also da sind ja dann auch Interessenten, da ist ja auch eine andere Motivation. Ja. Aber wenn ich dann versuche mal, also ich habe das selber mal erlebt, ich habe selber mal eine Reihe gemacht zum Thema, da ging es auch um hier Kultur und Religiosität in der Medizin. Ich hatte super Gäste eingeladen und da waren dann immer 2 bis 3 Studis aus einem Studiengang, wo 300 studiert haben, so, ne? Da habe ich mich halt auch gefragt, so, wie kriege ich das zusammen? Also wenn ich mich in der Lehre, in der Freiheit mal ein bisschen austoben will und auch mal Sachen beibringen will, die vielleicht nicht jetzt so ganz, ganz primär irgendwo festgeklopft sind, kann ich das überhaupt machen, weil ich gar nicht das Publikum erreiche.
Das stimmt, das ist auch eigentlich eine ganz interessante Sichtweise, mal zu gucken aus Sicht der Studierenden. Ne? Weil wenn ich mir überlege, und ich habe ja auch schon mit einigen Studierenden in anderen Kontexten darüber gesprochen, für viele ist der NKLM, die kennen den ja auch. Und das ist, die sehen ihn nicht nur als Leitfaden, sondern die kriegen große Augen, weil die natürlich immer das Gefühl haben, das ist die Checkliste, die komplett abgearbeitet werden muss, was übrigens unmöglich ist.
Ja, ja.
Und die gucken aber ja schon und sagen, okay, dann, wenn das so relevant ist, dann muss das auch eigentlich der Fokus sein auf dem, oder das der Fokus sein auf der, für das, was letztlich geprüft wird. Und dann habe ich natürlich automatisch, wenn ich mich auf prüfungsrelevante Inhalte konzentrieren will, habe ich keinen Spielraum mehr, ne, um persönliche Interessen zu vertiefen. Und das Curriculum, ich meine, wir haben ja für die wenig Spielraum. Der Stundenplan ist extrem dick, der ist voll. Es gibt ja kaum Lücken für die Studis, ne?
Oder? Nee, kaum. Nee, also ich kenne jetzt keinen Standort, wo der jetzt irgendwie sagen würde, bei uns ist immer viel frei oder so. Das hast du ja halt. Aber das sieht man dann ja immer durch die ganzen Vorgaben, die bundesweit gelten halt, dass da eben der Rahmen eben so eng gesteckt ist, dass es eben diese Freiräume so kaum gibt. So. Es ist ja auch interessant, dass wir unsere Studis ja auch insofern, also der Spruch Assessment Drives Curriculum ist ja schon sehr alt, ne? Also das Prüfen quasi vorgibt, was und wie und wo gelernt wird. Aber ich habe so langsam auch das Gefühl, dass unsere Lernzieldenke langsam auch die Studis wohin erzieht. So wie du sagst, die gucken in den NKLM, schauen, was steht da drin. Die gucken auch in die Lernziele der Veranstaltung und sagen, okay, die 5 Punkte, die muss ich kennen und alles, was on top kommt, sortiere ich weg. Wie bei einer Anamnese quasi. Ne? Der erzählt mir ja, der hat Schmerzen da und da, wenn er die Wasserkasten in den Keller trägt oder so, dann ist der Tragen im Keller völlig egal. Es geht um Schmerzen da und da oder so, bei der Bewegung oder irgendwie so. Ne? Das heißt, diese Fragmentierung, die findet bei den Studis quasi auch genau statt. Die gucken ganz genau und diesen Spruch, ne, ist das klausurrelevant, kennen wir ja alle. Und dass wir die mit unserer Lernzieldenke, mit unserer Prüfungsdenke, auch mit der Constructive Alignment-Denke, das ist ja auch ein Kritikpunkt, der dem gegenüber auch entgegengebracht wird, dass wir uns die damit dahin erziehen.
Das stimmt, das tun wir. Aber deswegen glaube ich, ich bin der festen Überzeugung, dass für Medizinstudierende die Freiheit der Lehre, also aus deren Sicht, das ist weniger die Freiheit, was gelehrt wird. Da, ich glaube, da sehen die keine Freiheit, aber ich glaube, die sehen hoffentlich die Qualität und auch das Engagement der einzelnen Dozenten. Mhm. Das glaube ich. Und da sind wir wieder bei der Medizindidaktik. Mhm. Also ich glaube, wenn du es ein Lehrer, der es schafft, über den reinen Stoffplan kurz hinauszugehen, nur eine Begeisterung zu wecken, Diskussionen anzuregen, das haben wir ja schon so oft gesagt, wie wichtig das ist. Und auch vor allem die praktische Relevanz zu vermitteln. Mhm. Dass du einfach sagst, wofür brauchst du das? Guck mal hier, ich hab ein Angebot für dich. Der wird als glaube ich, der oder die wird als wertvoller empfunden. Auch wenn du dich dann innerhalb deiner strikten Vorgaben der Lernziele bewegst. Mhm. Ich glaube, da glaube ich fest dran. Und ich meine, kennen wir ja, glaube ich, doch auch alle selber. Also wenn wir irgendwie eine Vorbildung noch haben und Dozenten sind irgendwie, ne, machen genau das. Das ist doch das, was motiviert. Deswegen, Tim, machen wir in Lama-Kursen auch nicht nur PowerPoint Karaoke. Ja. Also du, aber nein, machen wir eben nicht.
Standard halt,
machen
ne?
Wir immer. Selbstverständlich, wir machen doch immer nur Kleingruppen, weil wir doch wollen, dass Diskussionen, dass die kritisch denken, selbstbestimmt lernen. Das ist doch das, glaube ich, was zählt.
Ja, also das Wie auszugestalten und die Möglichkeit, sich damit zu beschäftigen, halt auszugestalten. Ja. Ne? Wenn man jetzt so ein bisschen in die Zukunft blickt, also wir haben ja am Anfang gesagt, wir erleben beide so oder wir fühlen das beide so ein bisschen so, dass die Leitplanken eher ein bisschen enger werden oder sagen wir mal prominenter hingestellt werden, dass die Vorgaben Größe oder die Präsenz, dass sie zunimmt. Glaubst du, das geht so weiter? Weil dieser 20-80% in der neuen AO fand ich ja eigentlich schon ganz cool. Das ist eigentlich ein Ansatz, um zurückzurudern ein Stück weit. Was denkst du?
Tja.
Spekulier mal ins Blaue. Uns hört ja keiner, so unter uns.
Ja, ich glaube, dass es weiterhin diesen Gap geben wird zwischen den Innovationen auf dem Papier und der praktischen Umsetzung. Und ich glaube, dass das immer bleiben wird. Und wenn wir, je mehr wir zugestehen, unseren Lehrenden wirklich noch freier zu sein, das werden wir kaum können, glaube ich, weil einfach die Stofffülle so wahnsinnig zunimmt. Wir müssten was streichen und wir wissen, das geht nicht, weil das immer auf Widerstände stößt. Und ich glaube, solange wir nicht mehr Ressourcen auch vor Ort noch in die Lehre stecken und die Lehre noch sichtbarer und relevanter machen, wird das immer gegenüber der Krankenversorgung verlieren. Jetzt mal ich nenne sie mal vorklinischen Fächer, also ganz tradiert, die glaube ich nicht so. Ich glaube, die wird es nicht so hart treffen, aber ich sehe das praktisch vor Ort ja an allen Kliniken, dass die Arbeitszeitverdichtung Patienten durch Zahlen pro Tag, dass Liegezeiten werden kürzer, das wird immer schwieriger. Da außerhalb der Plan. Man kann im Prinzip das seine Päckchen abarbeiten als Lehrender, wie als Studierender, und kann nur irgendwie probieren, freiwillige Angebote zu schaffen, die außer Curriculum, also die Teil des Curriculums sind, aber eben auf freiwilliger Basis beruhen.
Ich würde auch sagen, das ist irgendwie so ein Struggle, der so weiter herrschen wird. So, wir haben halt einerseits eben so Tendenzen, dass das weitergeht mit der Standardisierung. Und das ist ja auch ein Argument der Qualitätssicherung. Ne? So ein Lernzielkatalog ist ja auch ein Qualitätssicherungsinstrument. Du kannst ja nicht sagen, du kannst dir aussuchen, was du unterrichtest, weil es gibt halt so Punkte, wo man sagen muss, das brauchst du. Ne? Genau. Und dann haben wir natürlich auch so Vorgaben halt über die Finanzierung, über die Deputatsgeschichten und über die Modulhandbücher und so weiter. Auch darüber, glaube ich, werden sich weiter so Vorgaben zeigen, bilden und sichtbar werden und Einfluss nehmen. Aber ich glaube, wir haben auch so ein paar andere Tendenzen so mitbekommen jetzt, dass zum Beispiel durch durch die Betonung der Wissenschaftlichkeit zum Beispiel, haben sich ja auch neue Freiräume gegeben. Ne? Wenn ich eine Forschungsarbeit schreiben kann, zum Beispiel im Studium, dann suche ich mir da ein Thema aus oder so. Ne? Also dann habe ich eine Möglichkeit, dann ganz eigenen Schwerpunkt zu wählen. So. Und ich glaube, das ist, was solche Inseln quasi, die im System sind, aber die aber trotzdem plötzlich so einen Raum aufmachen. Oder wie die klassischen Wahlfächer so, ne? Dass man sagt, man macht so Inseln auf, da sind Vorgaben, das muss was Klinisches sein, das muss was mit der Forschung zu tun haben oder so, aber dann kannst du dich darin austoben, sowohl als Dozierender wie als Studi, weil du eine Wahlfreiheit hast, so Wahlpflichtfachteil oder so.
Ja, ja.
Ich glaube, das ist was beide Welten so ein bisschen zusammenbringen und versöhnen kann. Ja.
Aber guck mal, interessanterweise, da sind wir auch wieder auf dem, das ist dann auch wieder die eher universitäre Schiene. Ne? Also ich rede jetzt über Forschungsarbeit. Das ist ja so, guck mal, der Unterschied zwischen einer Universitätsklinik und einem Lehrkrankenhaus und einer Schule oder einer Universität ist ja offensichtlich.
Ja.
In den anderen, in den ersten erstgenannten Einrichtungen, da muss Geld verdient werden.
Ja, ja.
Ja? Ja. Krankenhäuser müssen positiv, die müssen Geld verdienen.
Primär.
Und mit der Lehre verdiene ich kein Geld. Und über Sekundäreffekte denkst du nicht nach, wenn du in der Arbeit versinkst. Aber das haben wir ja häufig diskutiert. Ne?
Ja,
Beispiel Uni Jena, Klebeeffekt. Wir machen, ne, so, das ist Klebeeffekt ja höchst umstritten. Ne? Soll heißen, wenn ich irgendwo studiere, dann bleibe ich auch da, weil ich so eine Bindung an die Stadt habe. Viele Unis, die das, oder viele, ne, Kliniken, die das immer wieder probieren, hoch diskutiert, ob das funktioniert. Ich glaube eher nicht. Weil viele andere Faktoren da halt reinspielen. Und da muss am Ende Geld verdient werden. Und das muss an der Universität und an der Schule eben nicht. Deswegen habe ich da halt viel mehr Freiräume. Weil natürlich habe ich da auch meine Aufgaben, aber meine primäre Aufgabe ist ja, oder eine meiner Hauptaufgaben ist ja nun mal die Lehre und die Forschung.
Ja, ja, genau. Ja, ja, absolut. Deswegen, das war ja immer so ein bisschen auch der Gedanke beim Skills Lab, ne? Irgendwie, da ist das Primat der Krankenversorgung nicht da oder so, sondern das Primat ist wieder auf der Lehre, obwohl ich in so einem angewandten praktischen Setting bin. So, ne? Aber klar, du hast recht, das Primat ist Krankenversorgung und leider finde ich zumindest auch Geld verdienen. Ne? Und Lehrer hat sich dem ein Stück weit irgendwie unterzuordnen. Du hast ja gerade auch schon gesagt, es gibt diese Freigestellten, ne, die dann irgendwie quasi für Lehre zuständig sind. Ich kenne das aus der Pflege, dass es da diese Tradition der PraxisanleiterInnen gibt. Ne? Also das sind auch, und zwar auch immer ganz, also es gibt Beispiele, wo die stellmäßig gut aufgestellt sind, sagen wir mal so, ne? Und die dann wirklich auch nur die Aufgabe haben, mit Lernenden rumzulaufen, quasi den Sachen zu zeigen, die zu feedbacken und so. Und dafür, das ist natürlich bei unserem Mangel, den wir aktuell haben, ein bisschen schwierig umzusetzen. Aber ich finde, das ist eigentlich ein schöner Ansatz, dass man Leute hat, die zwar im System sind, vielleicht eine halbe Stelle als normale Kraft haben, aber dann eine halbe Stelle so haben. Muss man dann natürlich dann auch schauen, dass das auch wirklich so verteilt ist und nicht die eine halbe, die andere halbe Stelle kannibalisiert. Ne? Aber dass das, das kennen wir ja auch, aber dass das quasi Leute da sind, die das System kennen, die darin auch arbeiten, die wirklich auch wissen, wie es läuft. Wenn jetzt nur als Lehrender im Haus sind, glaube ich, dann kann man auch so nach und nach so ein bisschen die Anbindung verlieren. Also ich finde, man muss es auch ein bisschen leben, ne? Damit du dann aber vielleicht auf einer anderen halben Stelle sagen kannst, okay, und jetzt zeige ich euch wieder, auch wie es läuft.
Gerade finde ich auch, dass gerade bei den praktischen Fertigkeiten ist das, finde ich, aber bei Medizinern ja genauso. Es ist auf Dauer, es ist immer authentischer, wenn du immer noch auch aktiv irgendwo das Teil hast und auch dich noch weiterentwickelst.
Und deswegen, ich glaube, da ist dann der Punkt, wo man dann auch vielleicht dann eine gewisse Freiheit haben sollte, dass man zum Beispiel dann in der Lehre, in der Klinik auch Sachen, die sich aktuell entwickeln, die vielleicht im Universitär oder in Lernziel noch gar nicht so abgebildet sind, ne, dass man die auch vielleicht, dass man die Freiheit hat und die Möglichkeit, die irgendwie mit einzubauen. Ne, weil man, weil man eben weiß, dass das braucht man später. So, das ist jetzt vielleicht noch nicht irgendwie in einem Katalog abgebildet, weil da braucht wieder 2 Jahre Konsenszeit oder so, bis das da irgendwie den Weg gefunden hat, dass man da irgendwie halt Möglichkeiten führt. Ja.
Ja.
Ja. Ja, ich würde sagen, Thema haben wir auch, ne? So. Jetzt haben wir doch mehr darüber gesprochen, als ich gedacht habe, ne? Also, keine Lösung, das stimmt, mal wieder, ja. Aber es soll ja so ein, es soll ja ein Brainstorm, ein Austausch sein. Und wenn ihr eine Lösung habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an medizin.versus.didaktik@uni-bielefeld.de. Und ansonsten danken wir sehr fürs Zuhören. Wir danken, dass ihr uns auch diese Staffel über treu geblieben seid.
Ja, und vielen Dank.
Genau, danke fürs Zuhören und dann bis irgendwann mal wieder. Tschüss.
Bis dann. Ciao, ciao.